In der heutigen Folge geht es um Vorurteile, Missverständnisse und Irrtümer rund um das Thema Hochsensibilität und hochsensible Menschen. Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe meines Podcasts. Ich begrüße euch, die ihr schon länger meinem Podcast folgt, die ihr schon die eine oder andere Ausgabe angehört habt. Und ich begrüße ganz herzlich euch, die ihr heute zum ersten Mal reinhört. Ich habe mir für diese Folge etwas Besonderes vorgenommen. Ich möchte euch die Vorurteile und Missverständnisse vorstellen, die ich gesammelt habe bei meinen hochsensiblen Coaches und in meinem näheren Umfeld. Ich möchte damit dich, der oder die du vielleicht auch hochsensibel bist oder den Verdacht hast oder den Eindruck hast, dass du hochsensibel sein könntest. Ich möchte dich ermutigen, dich mit dem Thema zu beschäftigen und ich möchte dich ein Stück weit auch entlasten. Du bist damit mit diesen Erlebnissen, mit dieser besonderen Art der Hochsensibilität nicht allein. Bevor wir einsteigen in meine wunderbare Sammlung, möchte ich ein paar Informationen vorwegstellen. Was hat es mit der Hochsensibilität auf sich? Elaine Aron gilt als die Pionierin. Sie ist amerikanische Psychologin und hat sich ab 1996 mit dem Thema Hochsensibilität beschäftigt. Sie hat auch einen Test entworfen, den findest du im Internet. Jetzt muss ich kurz spicken, ich möchte euch ja keinen Quatsch erzählen. Und zwar auf der Seite high-sensitivity.de. Der Test ist in Deutsch und es ist jetzt keine hochwissenschaftliche, umfangreiche Auswertung, aber es ist ein erster Einblick. Auf meiner Webseite habe ich diesen Test von Elaine Aron und einen weiteren Test verlinkt. Du findest auf meiner Webseite bei dem Reiter über mich die entsprechenden Links. Die Webseite ist kiunke-coaching.de. Wenn du mehr wissen willst zum Thema Hochsensibilität, dann empfehle ich dir meine Podcast-Folgen 2 und 3 und 30 und 32. Da geht es speziell um die Hochsensibilität. Ansonsten sind viele Themen inzwischen im Podcast aufgenommen, die mit Hochsensibilität und den diversen Herausforderungen zu tun haben. Kurz auf den Punkt gebracht, Hochsensibilität ist keine Diagnose oder keine Krankheit, die jetzt besonders behandelt werden müsste. Es ist eine Art Sonderausstattung. Es ist eine Eigenschaft, die zu dir gehört, so wie deine Augenfarbe. Hochsensible Menschen empfinden viel, viel, viel intensiver als andere. Sie registrieren viel, viel mehr als andere Menschen und sie brauchen länger, um diese ganzen Eindrücke, die da auf sie einprasseln, zu verarbeiten. Man nennt es diesen Nachhall. Also das ist so ein Übergang und Überhang, so muss ich sagen. Ein Überhang, wenn die Situation schon lang vorbei ist, dann beschäftigt sich die hochsensible Person immer noch damit. Zum Beispiel geht ein Gespräch nach, es wird nochmal durcherlebt, nochmal durchgekaut, könnte man fast sagen. Was hätte ich anders sagen können? Was hätte ich besser machen können? das Gegenüber hat so komisch geguckt, da habe ich anscheinend nicht richtig reagiert. Also das ist was, was eine hochsensible Person ganz automatisch macht, entweder rückwirkend oder auch sozusagen nach vorne in die Zukunft. Wie könnte ich das Gespräch angehen? Worauf muss ich achten? Was könnte passieren? Also dieses ununterbrochene Beschäftigtsein, das ist was, was anstrengend ist. Diese vielen, vielen Eindrücke, die eine hochsensible Person ungebremst aufnimmt über die Antennen, die stelle ich mir immer so bildlich vor, dass eine hochsensible Person 7, 8, 12, 15 Antennen hat und alles aufnimmt, was rundum passiert. Und man kann sich vorstellen, dass das wirklich anstrengend ist und sehr fordernd, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Hochsensibilität sowas ist wie ein Schwamm, der alles aufsaugt, dann ist dieser Schwamm nicht erst abends um 18 Uhr voll, sondern eigentlich genau genommen schon vormittags um 10:30. Und dann ist die Kapazität erschöpft, dann geht eigentlich nichts mehr. Und dieser Schwamm braucht dann Zeit, dann wieder Wasser abzugeben, sich wieder leer zu machen, damit er wieder neu aufnehmen kann. Das ist die Zeit, wo eine hochsensible Person dringend eine Pause braucht. Wie gesagt, wenn du da mehr dazu wissen willst, dann hör gern rein in die verschiedenen Podcast-Folgen. Du findest auch einiges an Informationen im Internet. Da bitte gut schauen, welche Quelle du da hast, weil es gibt doch einiges an Quatsch und Geschwurbel, was ich da zu lesen bekommen habe oder was sehr in die esoterische Richtung abdriftet. Da gehört Hochsensibilität meines Erachtens auch nicht hin. Also es ist eine Eigenschaft, mit der man lernen kann zu leben, eine Strategie zu entwickeln, wie man als hochsensible Person gut und gesund durch den Alltag kommt. Das ist zum Beispiel Teil des Coachings, das ich anbiete. So viel vorneweg. Also Elaine Aron ist die Pionierin. Die Hochsensibilität gibt es in verschiedenen Ausprägungen, zum Beispiel sensorisch hochsensibel. Das heißt, jemand hört besonders gut oder jemand hat eine ganz, ganz feine Nase, so wie ich. Ich habe eine Hundenase. Oder jemand ist sozial empathisch, sehr empfindlich, also kann sich sehr gut in andere Personen einfühlen, bekommt sehr viel mit vom Gegenüber, wie es der Person geht, wie sie sich fühlt, in welcher Stimmung sie gerade ist. Das gibt's natürlich auch in Kombination und in verschiedenen Ausprägungen. Damit will ich das bewendet sein lassen und wir steigen mal ein in die Vorurteile, mit denen hochsensible Menschen zu kämpfen haben. Das sind alle Sätze, die ich notiert habe, die mir Hochsensible erzählt haben. Im Coaching, in den Kursen und Seminaren, im Pausengespräch oder auch in meinem privaten Umfeld. Womit werden Hochsensible konfrontiert? Ein Vorwurf, der ganz oft genannt wurde, du bist unzuverlässig. Tatsächlich erweckt es manchmal den Anschein, dass hochsensible Menschen unzuverlässig sind, weil sie kurzfristig zum Beispiel Verabredungen absagen. Das ist eine schwierige Situation, die ich selbst auch sehr gut kenne. Man hat zugesagt, dass man abends noch zu dem Geburtstag geht, nach der Arbeit oder nach dem langen Studententag. Und dann ist der Schwamm um 10:30 schon voll. Die Kraft reicht abends nicht mehr, um auf den Geburtstag zu gehen. Man ist total erschöpft, total kaputt und man sagt kurzfristig ab. Und es passiert nicht nur einmal, das passiert immer wieder. Es geht einfach nicht mehr. Man kann sich nicht mehr vorstellen, dass man jetzt in einer Gruppe noch auftaucht mit 30 Leuten und lauten Gesprächen und lauter Musik. Ist alles zu viel und dann kommt die Absage. Die Strategie, die Hochsensible an der Stelle lernen dürfen, ist schon vorher in der Planung einzuschätzen, was über den Tag alles ansteht, wie gefordert ich da bin und einzuschätzen, ob die Kapazität reicht, um zum Beispiel nochmal zum Geburtstag zu gehen oder zu einem Konzert oder zum Spaghetti-Essen oder was auch immer das dann sein mag. Oder zum Gespräch, also alles, was dann nochmal mit Leuten zu tun hat. Und sich das selbst einzugestehen, da auch die Grenzen zu erkennen und rechtzeitig Bescheid zu sagen oder eine Einladung auch erst gar nicht anzunehmen, das ist was, was ich als hochsensible Person erst mit den Jahren gelernt habe. Ich habe tatsächlich dann Leute ab und zu vor den Kopf gestoßen durch diese kurzfristigen Absagen, weil ich mir immer nur gedacht habe, es geht schon, ich schaffe das schon, das wird schon. Jetzt trinke ich noch einen Kaffee und dann, das kriege ich schon hin. Und es ist niemandem gedient, mir selbst nicht, wenn ich mich da dauernd überfordere und die andere Person ist auch enttäuscht und ja, manche Person wendet sich dann ab, weil es mit diesen ständigen, in Anführungszeichen, Absagen nicht umgehen kann oder auch nicht mehr umgehen mag. Also, sind Hochsensible unzuverlässig? Man kann es so interpretieren, allerdings, das sage ich aus meiner Sicht, nicht mit böser Absicht. Hochsensible nehmen die Hochsensibilität als Ausrede. Ja, das ist das gleiche Beispiel. Also ich mag nicht am Samstag zu dem Geburtstag mitgehen. Das ist mir zu viel. Ja, also das ist Interpretationssache, dann zu sagen, ja, du magst ja da nur nicht hingehen, weil die XY da auch ist. Oder ich mag heute keinen Film mehr mit dir schauen, weil ich das nicht mehr aushalt. Es ist mir zu viel. Ich möchte mich jetzt zurückziehen. Ich möchte meine Ruhe haben. Dann passiert's, dass das erlebt wird als Ausrede. Sagen, ja, also das ist, weil du mich nicht magst. Oder so nach dem Motto, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du heute Abend den Film mit mir schauen. Dem ist aus meiner Sicht nicht so. Das ist nicht, dass die Hochsensibilität vorgeschoben wird, sondern das Erleben ist in dem Moment tatsächlich so. Und ich rate denen, die mit einer hochsensiblen Person zu tun haben, das nicht persönlich zu nehmen. Und froh zu sein, wenn eine hochsensible Person tatsächlich auf ihre Bedürfnisse achtet und entsprechende Grenzen setzt und da entsprechend auch mal Nein sagt. Hochsensible sind egoistisch. Das hat eine Studierende zu hören bekommen. Du bist total egoistisch. Den Zusammenhang weiß ich nicht. Sie hat mir nur den Satz so erzählt. Das hat sie sehr getroffen. Und ich kann nur sagen, also Egoismus ist der Gegenentwurf zu Hochsensibilität. Hochsensible Menschen, gerade die empathischen, die sind sehr im Außen, sehr bei den anderen, sehr bemüht, dass es den anderen gut geht, dass es harmonisch zugeht, dass es freundlich zugeht, dass sich alle wohlfühlen. Die Lektion, die Hochsensible oft lernen müssen, sollen, dürfen in meinen Coachings, ist tatsächlich, dass sie egoistischer werden, dass sie viel, viel mehr auf sich selbst achten. Also das kann ich absolut nicht unterschreiben, dass Hochsensible egoistisch sind. In dem Fall mag das eine Person so empfunden haben, aber für mich passt egoistisch als Vorwurf und Hochsensibilität nicht zusammen. Du reagierst immer über. Das ist so ein Vorwurf, den jemand zu hören bekommen hat. Und im gleichen Atemzug, du dramatisierst alles. Das mag von außen so aussehen, weil, wie ich anfangs erzählt habe, wie du es vielleicht auch kennst, wir erleben alles viel, viel intensiver. Und es mag für eine normal gestrickte Person, also jetzt nicht, dass Hochsensible anormal sind, aber für eine normal, wie sage ich denn das jetzt, also eine nicht hochsensible Person, so, gerade noch die Kurve gekriegt, die empfindet das vielleicht als übertrieben oder als zu dramatisch, was nicht sein müsste. In meinem Kopf und in meinem Gefühl ist es aber in diesem Ausmaß, in dieser Intensität. Und wenn man das nicht kennt und selber nicht weiß, wie sich das anfühlt, dann ist es manchmal schwer nachzuvollziehen. Du bist ein Spielverderber oder du bist eine Spaßbremse. Das haben mehrere junge, hochsensible Leute mir erzählt, dass sie das zu hören bekommen haben, wenn sie abends unterwegs sind in einer Gruppe oder in einer Clique und dann trifft man sich bei jemandem, dann geht man zum Essen in die Pizzeria, anschließend geht man noch ins Kino und dann geht man in den Club. Das ist für eine hochsensible Person absolut zu viel. Das ist ein absoluter Overload an Eindrücken, an Gesprächen, an Geräuschen. Es kann auch gut gehen. Es kann auch sein, dass eine hochsensible Person sich da total wohlfühlt, dass das genau im richtigen Tempo, in der richtigen Art läuft und sie das gut aushält. Und es kann eben auch sein, dass es eine Person viel zu viel wird und geplant ist, dass wir bis um 3 Uhr in der Nacht feiern und die hochsensible Person beschließt, um 10 Uhr heimzugehen. Und gerade junge Leute tun sich da richtig schwer. Ich erlebe das immer wieder, dass jemand dann die Zähne zusammenbeißt und sich durchkämpft durch so einen Abend, nur um nicht als Spielverderber zu gelten oder als Spaßbremse. Und man tut sich damit überhaupt keinen Gefallen, weil diese Wahnsinnsüberforderung, die hängt entsprechend nach und hat da wirklich tagelang dann was davon. Du redest nicht gern, du solltest mehr reden, bring dich doch mehr ein, mach doch mal den Mund auf, sag doch auch mal was. Das sind so Sätze, die hochsensible Personen öfter zu hören kriegen. Ich gebe ja Kurse an der VHS, zum Beispiel zum Thema Smalltalk und zum Thema Kommunikation, und da sind immer wieder hochsensible Menschen dabei oder auch introvertierte Menschen, das ist ein bisschen anderes Konzept, und die haben den Eindruck, sie müssen mehr reden, sie müssen auf Leute zugehen und sie müssen jetzt irgendwie Smalltalk halten, auf Biegen und Brechen. Und dem ist nicht so. Also ohne da jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, da gibt's auch eine Podcast-Folge dazu zum Thema Smalltalk und Gesprächsführung. Du musst nicht reden. Es müssen auch Leute da sein, die zuhören. Wenn alle reden, dann kriegt keiner was mit. Es ist schön, wenn Leute zuhören. Und empathische, hochsensible gelten als besonders gute Zuhörer. Wenn du dich wohlfühlst damit, dass du zuhörst, dass du andere reden lässt, ist doch alles wunderbar. Und du musst ja deswegen nicht auf der Messe oder auf der Geburtstagsfeier oder wo auch immer nicht mit dem griesgrämigen Gesicht rumstehen. Du kannst ja über deine Körperhaltung, über deinen Gesichtsausdruck signalisieren, dass man dich gerne ansprechen darf. Aber du musst dich nicht zur Rampensau berufen fühlen, wenn es dir überhaupt nicht danach ist. Also, wenn du lieber zuhörst als zu reden, alles gut. Wenn sich das dann ausgleicht, wenn du was erzählen möchtest, dass du dann auch deine Leute hast, vielleicht im Vier-Augen-Gespräch mit dem besten Freund, der besten Freundin, mit der Partnerin, dem Partner, dann ist alles gut. Also zwing dich nicht zu irgendwas, was dir nicht liegt. Dann ein Vorwurf, der auch immer wieder auftaucht. Du könntest anders, wenn du wolltest. Das unterstellt, dass wir die Hochsensibilität lenken können über den Willen. Und so wie ich am Anfang gesagt habe, es ist eine Eigenschaft, die in der Regel angeboren ist, die hat mit Willenskraft überhaupt nichts zu tun. Ich kann auch nicht willentlich meine Augenfarbe ändern. Also da kann ich mich noch so lang konzentrieren, noch so lange in den Spiegel starren. Ich habe das gar nicht ausprobiert. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Also es funktioniert nicht und genauso wenig kann ich meine Hochsensibilität steuern oder einschalten oder ausschalten. Das geht nicht. Also dieser Vorwurf, wenn du könntest, dann ne, oder anders könntest, dann jetzt sei mal anders auf Knopfdruck, das können wir so nicht stehen lassen. So, dann habe ich einen zweiten Bereich, Missverständnisse, wenn es darum geht, wenn Hochsensible in Gruppen zum Beispiel unterwegs sind. Wie erlebst du das? Da heißt's, Hochsensible können sich nicht einfügen, sie können nicht in Gruppen arbeiten. Tatsächlich ist die Arbeit in Gruppen für Hochsensible richtig schwierig, das ist eine große Herausforderung, weil zum einen sie alle Emotionen mitkriegen, wenn sie empathisch hochsensibel sind. Alles, was in der Gruppe passiert, die Stimmung, die Absprachen, wie die Leute miteinander zurechtkommen, alles das landet bei der hochsensiblen Person. Da ist sie schon sehr beschäftigt damit. Dann geht's drum, wie die Absprachen laufen, wer wirklich was beiträgt, wer sich gemütlich zurücklehnt und die anderen rödeln lässt, diese Ungerechtigkeit, die dann die Person möglicherweise empfindet, alles das beschäftigt sie. Dann natürlich das Thema als solches, das zu bearbeiten ist. Und man sagt Hochsensiblen einen gewissen Qualitätsanspruch nach, die einen Blick haben fürs Detail und die Sachen möglichst gut und möglichst genau machen wollen. Vielleicht gesellt sich da auch noch der Perfektionismus dazu. Dann ist eine hochsensible Person schnell unzufrieden, wenn es darum geht, in der Gruppe was zu erarbeiten. Also das muss man sich als hochsensible Person auch vor Augen führen, dass das eine anstrengende Situation ist, um zu arbeiten. Und ich kenne eine ganze Reihe von hochsensiblen Personen, die nicht in der Gruppe arbeiten wollen und für die Gruppenarbeit in der Schule oder im Studium, in der Ausbildung immer ein absoluter Graus war. Ein Vorurteil, mit dem meine Coaches sehr oft konfrontiert sind, ist, Hochsensible sind keine Führungskraft. Die haben keine Führungsqualität. Und wenn ich erwarte, dass eine Führungskraft autoritär auftritt, dass sie mit der Faust auf den Tisch haut, dass sie ja keine Rücksicht nimmt auf die Mitarbeiter, auf die Kapazitäten, auf die Befindlichkeiten, dann ist natürlich eine hochsensible Person keine Führungskraft. die Qualität, die eine hochsensible Führungskraft mitbringt, ist, dass sie auf Augenhöhe unterwegs ist mit dem Team, dass sie schaut, dass wirklich alle zu Wort kommen, dass alle sich mit Wertschätzung begegnen, freundlich miteinander umgehen, dass Ideen angehört werden, diskutiert werden, dass eine gewisse Offenheit herrscht. Das ist ein ganz, ganz anderer Führungsstil als so dieses Top-Down, das man oft erlebt. Und die Kompetenzen, die dann noch fehlen, also wie Delegieren zum Beispiel oder Mitarbeitergespräche führen, das lässt sich lernen. Das lässt sich im Coaching erarbeiten und trainieren. Also die Hochsensiblen sind bestens geeignet für eine Führungsposition und können alles, was sie dazu brauchen, an Handwerkszeug, sich zum Beispiel in einem Coaching aneignen. Eine Aussage, die ich auch öfter gehört habe, ist, Hochsensible sind immer introvertiert oder Hochsensible sind immer schüchtern. Also introvertiert ist ein anderer Ansatz und schüchtern ist eine Verhaltensweise, die gelernt ist. Das ist nicht angeboren. Schüchternheit lernt ein Kind durch eine gewisse Konstellation, zum Beispiel in der Familie, lernt ein Kind, schüchtern zu sein. Und manchmal paart sich das, dass ein hochsensibles Kind eher zurückhaltend ist, eher vorsichtig, lauten Situationen eher aus dem Weg geht und dann eine schüchterne Verhaltensweise entwickelt. Also diese Kombination gibt's, ist allerdings nicht zwangsläufig und nicht immer so. Eine Coachie hat erzählt, dass an sie herangetragen wurde, ja, wenn sie doch hochsensibel ist und so feinfühlig, dann könnte sie doch auch gut Leute verkuppeln. Das wäre doch eine ganz wunderbare Idee. Also wenn sie den Leuten doch so hinter die Stirn gucken kann und das alles so fühlt, dann fühlt sie doch auch, wer zusammenpasst und wer nicht. Also es mag sein, dass der ein oder andere Heiratsvermittler oder Vermittlerin besonders empathisch und hochsensibel ist, aber ich glaube, dieser Zusammenhang, der besteht nicht automatisch und nur weil man hochsensibel ist, heißt es nicht, dass man gut Leute miteinander verbandeln kann. Eine Aussage, die ich gehört habe von jemandem, Hochsensible verstehen keine Witze oder sie verstehen keine Ironie. Das, glaube ich, ist wie mit allen anderen Leuten auch. Also es gibt in allen Altersschichten und Gesellschaftsschichten gibt's Leute, die verstehen Witze oder auch nicht, verstehen Ironie oder auch nicht. Das hat meines Erachtens nichts mit Hochsensibilität zu tun. Ein Vorwurf, der ganz oft auftaucht, ist, Hochsensible wollen nur die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also die haben eigentlich gar nichts, denen fehlt eigentlich auch gar nichts. Die tun nur so, damit man sich um sie kümmert und damit man mit ihnen spricht oder damit man irgendwelche besonderen Bedingungen schafft, damit sie diese Aufmerksamkeit kriegen. Und das ist ein massiver Vorwurf, den ich sehr verletzend finde, weil Hochsensible haben andere Bedürfnisse, brauchen die eine oder andere Bedingung anders, zum Beispiel in der Arbeit. Wenn ich als hochsensible Person in einem Großraumbüro sitzen muss, dann ist es für mich, kann nur von mir sprechen, dann ist es für mich Folter und ich muss dringend dafür sorgen, dass ich entweder Kopfhörer habe, die dieses Noise Cancelling eingerichtet haben oder dass ich immer wieder Pause machen kann oder dass ich da nur eine Stunde im Großraumbüro sitzen muss und dann kann ich in einen Raum, der still ist und wo wir vielleicht zu zweit sitzen. Also das hat damit, dass jemand Aufmerksamkeit auf sich ziehen will, überhaupt nichts zu tun. Und ich frage mich dann immer, was für eine Situation da wohl zugrunde gelegen haben mag, dass jemand diesen massiven Vorwurf gehört hat. So, dann schauen wir weiter in meiner Sammlung. Vielleicht kennst du tatsächlich den einen oder anderen Satz oder es ist dir auch schon mal begegnet, dass jemand gesagt hat, Hochsensible heulen immer gleich los. Hochsensible, die sind total nah am Wasser. Mein Gott, ich wäre auch gern sensibel. Ja, also die heult ja schon, wenn sie eine Katze in der Werbung sieht, dann ist die schon in Tränen. Sensibilität oder Hochsensibilität heißt nicht, dass man sofort losheult bei allem. Also wir spüren Emotionen stärker, die eigenen und die Emotionen von anderen Leuten. Und es mag sein, dass wir eher weinen, eher in starken Emotionen sind. Es können auch Freudentränen sein, ja, oder Traurigkeit oder Frust oder Zorn. Ich erlebe das so nicht, dass die hochsensiblen Menschen, die ich kenne, mich selbst eingeschlossen, dass wir überdurchschnittlich mehr weinen als andere. Also ich lasse mich anrühren in einem Film von bestimmten Szenen, ja, aber dann gibt's Filme, die berühren mich überhaupt nicht, wo andere Leute ganze Packungen durchschluchzen von Taschentüchern. Also so pauschal, glaube ich, lässt sich das nicht sagen. Ein weiterer Satz, der auftaucht, hochsensible Menschen halten nichts aus. Das ist was, was oft verwechselt wird, dass hochsensible Menschen nicht resilient sind, dass sie nichts aushalten, dass sie nicht belastbar sind. Das stimmt so nicht. Mit den entsprechenden Pausen und mit der entsprechenden Strategie geht's hochsensiblen Menschen sehr, sehr gut. Sie sind dann absolut leistungsfähig und können genauso in der Arbeit Projekte übernehmen, Leitungsfunktion übernehmen, ihre Aufgaben stemmen wie alle anderen auch. Sie müssen ein bisschen besser auf sich aufpassen, die Kraft ein bisschen besser einteilen, sich einfach mehr Pausen, mehr Rückzug schaffen und mehr Ausgleich als manch anderer. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das auch den anderen nicht hochsensiblen Menschen gut tut, wenn sie da auf sich aufpassen und zum Beispiel schauen, wo die Energiefresser sitzen und wo sie Energie auftanken können. Hochsensiblen wird auch oft nachgesagt, dass sie alles persönlich nehmen. Das ist auch so ein Satz. Ich glaube, dass das genau so verteilt ist. Es gibt Menschen, die nehmen alles persönlich, die beziehen alles auf sich, die hören alles sofort als Kritik. Und es gibt Menschen, die können gut damit umgehen, die können auch mit Kritik umgehen, die können Kritik gut annehmen, Kritik gut äußern. Also das hat für mich auch nichts zwingend mit Hochsensibilität zu tun. Ein nächster Satz, ich schaue hier mal, du ahnst schon, ich habe hier eine Liste, weil ich mir das auswendig alles gar nicht merken kann. Hochsensible, das hat jemand vermutet, eine hochsensible Person macht keinen Sport. Und auf die Nachfrage, woher das denn kommt, diese Annahme, dann war die Aussage, ja, weil das zu anstrengend ist und das wird der Person dann zu viel. Und deswegen vermutet er, dass Hochsensible keinen Sport machen oder auch machen können. Das stimmt natürlich einfach gar nichts, gar nicht. Genauso wie diese Sätze, hochsensible essen oder trinken nur Sachen ohne Geschmack. Also das wäre ziemlich fad. Zugegeben, also ich selber, ich mag scharfes Essen nicht und Sachen, die zu intensiv schmecken, mag ich auch nicht. Das heißt aber nicht, dass ich mich nur von ungewürzten, langweiligen Sachen ernähre oder nur abgestandenes Wasser trinke. Und ich brauche auch keine spezielle Kleidung. Nein, also hochsensible, das war eine Aussage, hochsensible brauchen spezielle Kleidung, weil bei denen doch immer alles kratzt. Ja, es gibt's diese Empfindlichkeit, dass man auf der Haut bestimmte Stoffe nicht tragen mag oder dass Etiketten kratzen, die man dann raustrennen muss. Und da einfach zu sehen, dass es bestimmte Stoffe gibt, die fühlen sich gut an und andere einfach nicht. Ich glaube, diese Vorliebe, die haben nicht nur hochsensible Personen, die haben andere Menschen auch. Hochsensible sind die geborenen Künstler und Künstlerinnen. Die sind immer kreativ. Ja, das ist wie bei allen Verallgemeinerungen. Der Anteil mag höher sein bei hochsensiblen Personen, dass sie sich kreativ betätigen oder dass sie künstlerisch tätig sind, weil sie einen Sinn für Ästhetik haben, weil sie den Blick fürs Detail haben, weil sie ein Gespür haben zum Beispiel für Farben und Formen oder weil sie ein räumliches Vorstellungsvermögen haben und gut Ideen entwickeln können. Das mag alles sein. Also man müsste direkt mal einen statistischen Wert herausfinden, wie hoch der Anteil ist von Hochsensiblen in kreativen Berufen. Und jemand hat gesagt, Hochsensible brauchen wenig Schlaf. Das täuscht. Also Hochsensible sind in der Nacht oft mit Grübeln beschäftigt. Die sitzen fest im Grübelkarussell und kommen da nicht zu ausreichend Schlaf. Das heißt aber nicht, dass sie den Schlaf nicht bräuchten. Sie kriegen ihn halt nicht, weil sie beschäftigt sind. So, wir sind auf der Schlussgeraden mit meinen Vorurteilen und Missverständnissen und verkehrten Annahmen zum Thema Hochsensibilität. Einer meiner schönsten Sätze, den ich notiert habe vor längerer Zeit schon, da hat jemand gesagt, Hochsensible, das sind die, die Gedanken lesen können. Also die Person war ganz überzeugt davon, Hochsensible können Gedanken lesen. Die können in die Menschen hineinschauen. Ja, also Stimmungen aufnehmen, ganz feine Veränderungen im Gesichtsausdruck, in der Körperhaltung, in der Stimme, in der Stimmlage, das können empathisch veranlagte Menschen durchaus wahrnehmen, aber jetzt wirklich Gedanken lesen, das glaube ich dann doch eher nicht. Eine Aussage ist, die Hochsensibilität, das ist ein Trend. Das ist eine absolute Mode. Also alle 2 Jahre wird so eine neue Sau durchs Dorf getrieben und jetzt ist es halt die Hochsensibilität und jeder, der sich drücken will vor Aufgaben oder der keinen Bock hat auf Leute, der ist jetzt plötzlich hochsensibel. Das hat es früher auch nicht gegeben und jetzt seit ein paar Jahren wird da jetzt drüber gesprochen. Dem ist nicht so. Also es wird tatsächlich wissenschaftlich erforscht und es gibt auch total spannende Videos zu den neuesten Erkenntnissen in der Hirnforschung. Wenn du da auf YouTube mal schauen magst, wie da der Stand ist inzwischen. Also es ist wirklich ein Forschungsthema, es ist kein Trend. Im Gegenteil, also man muss sagen, von 1996, als Elaine Aron angefangen hat mit dem Thema, bis heute sind sehr, sehr viele Jahre ins Land gegangen, wo da nicht drüber gesprochen wurde, nicht geschrieben wurde drüber. Und nach meinem Dafürhalten müssen diese Informationen viel, viel mehr verbreitet werden. Die Forschung geht davon aus, dass 15-20% der Erwachsenen hochsensibel sind. Das heißt, jeder fünfte in einer Abteilung, jedes fünfte Kind in einer Schulklasse, in einem Handballverein oder in einem Chor ist hochsensibel und braucht entsprechende Bedingungen und entsprechende Strategien, eine entsprechende Anleitung, dass es ihm gut geht. Für mich muss dieses Thema noch viel, viel, viel mehr in die Öffentlichkeit. Hochsensible brauchen immer eine Extrawurst. Ja, das mag jemandem so vorkommen. Manchmal ist es vielleicht auch so. Man gewöhnt sich dran. Und eine Vorstellung, Hochsensibilität gibt's nicht. Okay, habe ich gerade schon drüber gesprochen. Hochsensible bilden sich das ein, dass sie hochsensibel sind. Ja, da braucht man sehr viel Fantasie. Und wenn man sich's aussuchen kann, dann bildet man sich das bestimmt nicht ein. Dann bildet man sich lieber irgendwas anders ein. Alle Hochsensiblen ticken gleich und es gibt eine Strategie für alle. Das funktioniert bei keinem Thema. Also bei Leuten nicht, die prokrastinieren, also aufschieben, nicht. Und bei Leuten, die Stress haben, auch nicht. Und auch nicht bei den Hochsensiblen. So, Hochsensible erkennt man schon von Weitem. Das hätte ich gern gewusst, woran diese Person, die das gesagt hat, woran die das festmacht, weil Hochsensible haben kein Schild um den Hals, wo drauf steht, Vorsicht, hochsensibel. Das erkennt man nicht von Weitem, weil sich das nicht zeigt in der Persönlichkeit. Ich wüsste jetzt nicht, woran man das erkennen könnte. Aber ja, wir sind also im Bereich der Vorurteile und Halbwahrheiten und Missverständnisse. Da passt es richtig gut dazu. Dann habe ich hier noch einen letzten Teil, der sich mit der psychischen und neurologischen Seite beschäftigt. Hochsensible sind psychisch gestört. Nein. Punkt. Hochsensible müssen dringend in eine Therapie. Nein. Punkt. Wie am Anfang gesagt, ist keine Krankheit, muss nicht behandelt werden, braucht auch keine Therapie. Ein Coaching vielleicht, das ist hilfreich, aber keine Therapie. Also vom Grundprinzip der Hochsensibilität. Das kann natürlich eine Ausprägung haben oder vom Erleben her so gravierend sein, dass eine Therapie sinnvoll wird. Aber grundsätzlich muss eine Hochsensibilität nicht therapiert werden. Hochsensible sind nur psychisch eingeschränkt, nicht körperlich. Ja, tatsächlich hängt es zusammen, dass Hochsensible, wenn das alles zu viel wird im Alltag, dass die körperliche Symptome entwickeln, Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Rückenschmerzen, die typischen Stresssymptome, die da dazukommen, die, wo der Körper ganz klar zeigt, dass es zu viel ist. Also betrifft die Psyche und die körperliche Verfassung. Die Hochsensiblen sollten sich einfach zusammenreißen. Das ist ein Satz, der ganz, ganz oft auftaucht und nicht nur von außen, sondern auch die Hochsensiblen sagen sich das selber. Ich muss mich einfach mehr zusammenreißen, dann geht es schon. Wenn ich die Zähne zusammenbeiß, andere kriegen es ja schließlich auch hin, und dann muss ich das auch schaffen. Und das, da sind wir auf dem allerbesten Weg, sich kolossal zu überfordern mit diesem Antreiber. Ich muss das schaffen, ich muss stark sein oder ich muss es allen recht machen. Ein ganz, ganz schlechtes Muster, das dringend überarbeitet werden sollte. Und der letzte Satz, Hochsensibilität, jetzt kann ich schon nicht mehr reden, Hochsensibilität, so viel Zeit muss sein, Hochsensibilität hat im Berufsleben nichts verloren. Das ist die gleiche Richtung zu sagen, ich kann das ausschalten und anschalten. Es geht leider nicht, dass ich nur zu Hause hochsensibel bin und in der Arbeit nicht. Also, lieber Chef, liebe Chefin, entweder kommen wir da zusammen und nehmen diese Hochsensibilität als gegeben hin und richten uns entsprechend darauf ein, oder wir gehen getrennter Wege. Das ist so. Wenn du mit deiner hochsensiblen Art in einem Rahmen feststeckst, der komplett gegen dich läuft, auf welche Art auch immer, dann überleg gut, welche Konsequenzen du da ziehen darfst oder musst, um ja, gesund zu bleiben oder um auch wieder auf die Beine zu kommen. Diese Hochsensibilität kann manchmal nerven und anstrengend sein und richtig lästig sein. Und manchmal könnte man sie aus dem Fenster schmeißen und wünscht sich, so normal zu sein wie andere Menschen. Und gleichzeitig hat die Hochsensibilität aber ganz, ganz tolle Qualitäten, die sie hervorbringt. Und wenn du da dahinter kommst, wie du diese Balance schaffst und wo du deine Hochsensibilität einsetzen kannst, dann ist es ein ganz, ganz wunderbares Geschenk und es bereichert dich, es bereichert dein Umfeld, es bereichert die Arbeitswelt, in der du unterwegs bist, es bereichert dein Team, wenn du Teamführung inne hast. Also das ist ein ganz, ganz spannendes Thema und sich da damit auseinanderzusetzen, das lohnt sich allemal. Ich hoffe, ich habe dir einen kleinen Einblick geben können. Vielleicht hast du den einen oder anderen Satz wiedererkannt. Du hast selber schon so einen Vorwurf gehört oder hast den Verdacht, dass dein Umfeld sich den einen oder anderen Satz denken könnte. Vielleicht hast du jetzt gehört, dass du nicht allein bist damit, dass es vielen Hochsensiblen so geht, dass sie mit diesen und ähnlichen Aussagen zu kämpfen haben. Wenn ich dich unterstützen kann, deinen Weg zu finden, mit der Hochsensibilität gut durch den Alltag zu kommen, dann melde dich gern bei mir. Schreib mir eine E-Mail an christine@kiunke-coaching.de. Ich wünsche dir eine gute, gesunde Zeit und freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören. Bis dahin! Das war Erfolgreich Leiten auf leise Art mit Christine Kiunke.